Pausengespräch. 20 Minuten aus der Semperoper Dresden.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Pausengespräch mit dem Titel »Zur Stelle, was wird von mir gewünscht?« Mein Name ist Katrin Rönnebeck und das Pausengespräch mit Hans-Joachim Ketelsen, das Sie gleich hören werden, ist der Zusammenschnitt einer Veranstaltung in Semper 2 vom 8. April 2023. Hans-Joachim Ketelsen war von 1982 bis 2010 Ensemblemitglied an der Semperoper. Anlässlich der Ernennung Hans-Joachim Ketelsens zum Ehrenmitglied der Semperoper befragte ich den beliebten Kammersänger zu seinen persönlichen Erfahrungen aus einem reichen künstlerischen Leben zwischen Dresden, Berlin, Bayreuth, New York und Tokio. Vor allem aber interessierten das Publikum und mich die Anfänge seiner Karriere. Wie kam Hans-Joachim Ketelsen überhaupt zur Oper? Wie wurde er ausgebildet und welche Erinnerungen hat er an die Wiedereröffnung der Semperoper 1985? Aber hören Sie selbst. Herzlich willkommen hier bei unserer Semperbar mit Hans-Joachim Ketelsen mit dem wunderbaren Titel »Zur Stelle, was wird von mir gewünscht?« Wenn ich Sie kurz vorstellen darf, Sie sind ja eigentlich eine Legende, Herr Ketelsen. Also Sie haben sehr viel in Ihrer Karriere geschafft. Sie haben eigentlich alle großen Helden-Bariton-Partien gesungen, waren in der ganzen Welt auf den Bühnen zu Hause, waren in Wien, in Hamburg, in Bayreuth, in Barcelona, an der Met, sehr erfolgreich tätig, sind aber natürlich besonders mit Dresden und mit der Semperoper verbunden, haben hier debütiert 1981.
Ja, 1981 bin ich als Gast mal kurz eingesprungen als Papageno in der Zauberflöte, aber im Ende 1981 hatte ich dann meine erste Produktion, das war Zau und Zimmermann.
Und dann 82 ging es dann gleich mit einem festen Engagement los bis ins Jahr 2010. Ich mache erstmal den großen Bogen fertig, bis ins Jahr 2010. Und Sie sind bis heute auf der Bühne der Semperoper tätig. Das sind insgesamt, ich habe mal nachgerechnet, 42 Jahre. Das ist ganz ordentlich. Und Sie haben vor einigen Wochen unter anderem aus diesem Grund die Ehrenmitgliedschaft erhalten und unser Intendant Peter Theiler hat sie ihm nach einer Vorstellung der Bohemen verliehen.
Ja, das hat mich selber überrascht. Das müsste ich vorstellen, es war die Vorstellung La Bohème, da singe ich den Hauswirt im ersten Akt. Und man hat mich gebeten, da zu bleiben. Ich wusste natürlich, um was es geht. Die Leute mussten ja auch alle da bleiben. Und das Orchester. Beim Orchester ist ja schwierig. Die haben ja, wie man so sagt, immer das Fahrrad unterm Frack. Wenn das Stück zu Ende ist, sind sie weg. Ja, nun ist es so gewesen, dass ich also die Leute extra wegen mir noch nicht auf den Heimweg gemacht habe. Das war für mich, sage ich mal, doch schon ein bisschen Lampenfieber verdächtig.
Aber Sie haben das gut bewältigt und die Ehrenmitgliedschaft sehr, sehr gut entgegengenommen. Ja, wir haben uns bereits im Vorfeld zu dieser Veranstaltung ein bisschen getroffen und unterhalten. Sie haben ja ein Buch geschrieben, das ich Ihnen hier mal hochhalte. Sie werden dieses Buch leider nirgendwo kaufen können. Es ist quasi Ihre eigene Publikation für Freunde und Bekannte. Sie haben einen wunderbaren Titel dafür ersonnen. Wie heißt denn dieser Titel?
Ja, man hätte mich mal fragen können,
heißt das. So heißt das Buch. Ja. Was hätte man Sie denn mal fragen können?
Ja, ich bin eigentlich durch meine ganze Karriere von Reportern relativ verschont geblieben. Das Einzige war mal, das war 1981, als ich das Glück hatte, mit der Staatsoper Dresden nach Japan zu fahren. Und ich hatte dann in meiner Garderobe, kam dann ein Reporter und fragte mich, in dieser Zeit war wieder eine Wahl für unser Staatsdings da. Und da fragte man mich, ob ich denn meine Stimme schon abgegeben hätte. Da habe ich gesagt, das fragen Sie einen Sänger. Ja.
Also schlagen wir quasi einfach mal imaginär dieses Buch auf und gehen an den Anfang. Wie war denn der Anfang? War es für Sie denn schon immer klar, dass Sie mal was mit der Musik zu tun haben wollen? Kommen Sie aus einem musikalischen Haushalt? Wie ging es bei Ihnen los?
Naja, das ist relativ. Mein Vater, der war im Krieg, war er in der amerikanischen Gefangenschaft in Italien. Und er spielte recht gut Akkordeon. Und er hatte sich dadurch, durch dieses Akkordeonspielen bei den Offizieren, da bei den amerikanischen, etliche Privilegien erspielt. Und dieses, als er entlassen wurde, hat er die in dieser schlechten Zeit nach 1945, 1947, ist er dann auf die Dörfer gegangen und hat dann bei Hochzeiten, Beerdigungen und so weiter, bei allen lustigen Ereignissen da gespielt. Und da wollte er natürlich, dass ich auch Akkordeon lerne. Und ich habe das Ding gehasst. Es ist einfach furchtbar. Ich wollte das nicht. Dann hatte ich mir als junger Teenager mal eines Tages eine Gitarre besorgt und dann war die Welt wieder in Ordnung.
Und haben Sie das dann verfolgt, dieses Gitarrespielen?
Ja, natürlich, Schlagerchen, ja.
Aber eben noch nicht professionell? Nein. Und es ging ja dann doch erstmal in eine ganz andere Richtung bei Ihnen.
Na, ich habe erstmal einen richtigen Beruf gelernt. Ich habe Maurer gelernt. Dann später war ich dann hier in Dresden, war ich dann Kraftfahrer auf einem Kipper. Ich habe quasi den Schutt aus Dresden rausgeholt über den Bagger und meinen Kipper und auf den Hammerweg auf die große Halde gefahren. Und in dieser Zeit gab es in Dresden auf der Alaunstraße das Ensemble junger Talente im Kulturhaus Martin Andersen Nexö. Die heutige Scheune wird Ihnen sicher ein Begriff sein. Und dort fanden also junge Talente statt. Es wurden Programme gemacht mit Artisten, mit Zaubern, mit Tänzern, mit allen möglichen Sprechern. Und ich war als Sänger mit dabei. Und aus dieser junge Talente-Bewegung ist dann eines Tages mal der Wunsch entstanden, ja, das könnte man ja vielleicht professionell machen. Da habe ich mich dann an der Musikhochschule angemeldet. Naja, und von da an ging es abwärts.
Okay, also die Kurve über das Maurer-Dasein zur Kunst. Sie haben sich dann immatrikuliert an der HFM und haben dann quasi den Gesang von der Pike auf gelernt oder mussten Sie nebenbei noch weiterarbeiten?
Naja, das war damals so, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, das war damals, nannte sich das Abendstudium. Das war kein Abendstudium, das war den ganzen Montag von früh um 8 bis abends um 9. Und was ich da an einem Tag gelernt habe, hatten die anderen Studenten dann die ganze Woche über Zeit, ja.
Sie haben das Klavier sehr geliebt.
Oh, das ist ein Wunderpunkt für mich. Ich wusste, wie man ein Ding transportiert, aber nicht, wie man es bedient. Ja, das war schon ein bisschen schwierig. Das ganze letzte Jahr habe ich dann an meinem Prüfungsprogramm gearbeitet. Und dann das ging eigentlich ganz gut, weil das konnte ich ja auswendig. Und dann musste ich einen Kollegen begleiten aus der Studiengruppe. Er sang in diesen heiligen Hallen. Eine schreckliche Tonart in E-Dur mit solchen Griffen hier. Aber ich sage zu ihm, pass mal auf, ich mache es ein bisschen langsam. Ich muss erst mal die Töne suchen. Kein Problem. Ja, so schnell ging das damals dann. Ne? Und dann musste ich auch noch Blatt spielen. Da sagte man dann hinterher, na, das war ja sehr frei. Aber ich habe meine 3 gekriegt.
Immerhin. Jetzt haben Sie schon viel erzählt von dem Studium. Was sagen Sie denn zu dem Gesangsunterricht?
Ja, das fand auch statt.
Das fand auch statt.
Ja. Ich hatte bei Professor Arno Schellenberg studiert. Der hatte eine Villa auf dem Weißen Hirsch. Und da musste ich einmal die Woche dahin. Und immer wenn ich dorthin kam, musste ich erst mal irgendwas reparieren. Bei dem ist immer irgendwas kaputt gegangen. Da blieb dann für den Gesangsunterricht nicht mehr so sehr viel Zeit. Aber ich habe es ihm beigebracht, wie das geht, und da waren wir beide zufrieden.
Die ganzen Reparaturen sind Ihnen ja sicherlich leicht gefallen, ne, wenn Sie da quasi so ein bisschen vom Bau gekommen sind. Da haben Sie ja durchaus viele Talente. Ja. Der Arno Schellenberger ist natürlich auch hier ein Ensemblemitglied gewesen an der Staatsoper und war eigentlich Ihr Fachkollege, kann man so sagen.
So kann man das sagen. Er war ein Kavaliersbariton. Aber das Interessante ist, er hat im September 1944 die letzte Vorstellung hier in der Semperoper gesungen. Die wurde aus Kriegsgründen dann geschlossen. Und das war der Freischütz. Das war der Ottokar im Freischütz, der Fürst. Und interessanterweise habe ich diese Rolle zur Eröffnung der Semperoper gesungen. Also so schließt sich der Kreis. Der Arno Schellenberg war ja aufgrund dessen, dass er ja selber am Theater war, natürlich ein Praktiker. Ich habe von ihm gelernt, wenn er sagte, hier an der Stelle, da musst du richtig schön vorne laut und deutlich singen. An der Stelle, da singt der Chor mit, da bist du weiter hinten, da schonst du dich. Das waren also rein praktische Dinge, die ich bei ihm gelernt habe. Und das war für mich sehr wichtig.
Ja, wunderbar. Und dann ging es gleich los mit dem Berufsleben.
Oder? Ja, da bin ich ans Stadttheater Freiberg gegangen und dort habe ich quasi meine ersten Schritte auf dem Theater gemacht. Das ist ja auch nicht so einfach, wenn man gar keine Ahnung vom Theater hat. Da kann man in sehr viele Fettnäpfchen treten, schon alleine durch diese ganzen Sachen. Man darf nicht pfeifen im Theater, man darf nicht essen auf der Bühne, man darf nicht mit Hut und Mantel über die Bühne. Das sind alles so Aberglaubengeschichten. Die musste ich erst mal lernen, damit ich mich nicht unbeliebt mache.
Was bedeutet denn das, ans Freiberger Theater zu gehen? Das ist ja durchaus erstmal ein kleines Theater. Viele Sänger raten ja dazu, klein anzufangen. Können Sie das verstehen?
Ja, das verstehe ich, weil man so im Theater lernt man, wie ich gerade sagte, das Laufen. Da lernst du also wirklich, wie man sich auf der Bühne bewegt, wie man sich verbeugt, wie man zum Beispiel eine Menuett tanzt oder solche Sachen. Das lernt man ja alles. Und dann lernt man natürlich auch seine Stimme kennen. Ich war, als ich dort anfing, der einzige Bariton, ich musste alles singen, was ankam. Und da ist das so, dass man dann quasi im Monat dann so 28 Vorstellungen gesungen hat. Und wenn du diese Mühle durchstehst, da kannst du sagen, ja, so können wir weitermachen.
Sie haben dann in Freiberg, so haben Sie es mir zumindest erzählt, eine rege Muckentätigkeit vollzogen.
Wissen Sie, was Mucke heißt? Mugge, musikalisches Gelegenheitsgeschäft. Da haben wir also außerhalb der Arbeit am Theater haben wir so Programme gemacht. Zu DDR-Zeiten gab es ja nur sehr viele Möglichkeiten, Programme zu machen. Wir hatten ja furchtbar viele Feiertage. Tag des Bergmann, Tag des Doktors, Tag des Lehrers, Tag des der NVA, Tag der Dings, Tag der Bums, Tag der Dingsbums. Und da waren wir also sozusagen immer beschäftigt. Ja, die Theater haben das wahrscheinlich nicht so gern gesehen, aber wir haben es halt gemacht.
Wie ging es dann weiter? Haben Sie immer schon an ein größeres Haus geschielt? Oder haben
Sie natürlich. Das ist ja so, dass man erstmal die Anfängerzeit, die ersten 3 Jahre irgendwo verbringt, um zu lernen. Und dann guckt man sich nach einem größeren Theater um. Und das größere Theater in der Nähe, das war für mich Karl-Marx-Stadt. Da habe ich dort vorgesungen und das Vorsingen ist ja immer so eine Sache. Da sitzen dann im dunklen Raum irgendwelche Menschen, die wahrscheinlich was von Stimmen verstehen. Das wusste ich nicht so genau. Und da musste dich da oben produzieren. Das ist manchmal ein bisschen sehr stressig. Das ist wie manchmal auf dem Viehmarkt, die gucken dir bloß nicht ins Maul, ne, sozusagen. Ja, da muss man halt vorsingen und dann kommen immer die Antworten dann nach dem Vorsingen. Ja, sie hören von uns. Da weiß man, das ist es gewesen, wir hören nichts mehr von ihnen. Aber Karl Marx hat das irgendwie geklappt. Und da war ich dann auch 6 Jahre in Chemnitz. Und dort habe ich natürlich aufgrund der Größe des Theaters auch größere Partien und größere Opern da gesungen.
Sie hatten in Chemnitz auch eine Begegnung mit einem Intendanten, mit einem Regisseur, Professor Karl Riha.
Ja, das ist ein bisschen ein Wunderpunkt. Der Karl Riha war ein Felsenstein-Schüler. Er vertrat Felsensteins Theorie vom realistischen Musiktheater. Das bedeutet, wir bewegen uns, benehmen uns auf der Bühne so wie im Leben. Wenn zum Beispiel ein Sänger von da nach da geht, da geht er nicht einfach dahin, sondern er hat ein Programm. Und der Sänger weiß genau, was er dort sagen will. Es betrifft auch einen Chor. Und diese Technik hat Karl Riha dann aber sehr eindeutig und sehr hart durchgesetzt. Bloß mal als Beispiel, er war aus Österreich. Er kannte ja keine Gewerkschaft, er machte die Pausen, wann er wollte, nach 4 Stunden oder was. Eines Tages in einer Produktion schickte er mich in die Kantine, ich sollte meinen Kaffee trinken. Als ich in der Kantine war, hatte meinen Kaffee gerade, da kam schon wieder der Einruf, ich soll sofort auf die Bühne kommen. Ich dachte, nun nicht. Habe ich in Ruhe meinen Kaffee ausgetrunken. Und als ich dann auf die Bühne kam, da saßen die alle so da hier, da wusste man, jetzt passiert ein fürchterliches Gewitter. Wo kommen Sie denn jetzt her, bitteschön? Ja, ich sage, mein Kaffee war zu heiß. Diese Kaffeehausmanieren werden wir uns bei Zeiten abgewöhnen. In dem Moment geht die Tür auf und seine Sekretärin bringt ihm eine Tasse Kaffee ans Pult. Das war mein schönstes Erlebnis mit ihm.
Sie waren 6 Jahre in Karl-Marx-Stadt und haben aber immer wieder zwischendurch vorgesungen. Auch an der Semperoper.
Ja, ich habe hier mehrfach vorgesungen, aber es klappte nie, weil, wie gesagt, Sie hören von uns. Und eines Tages war das so, dass ich hier, das war 1983, habe ich hier mal wieder vorgesungen. Und dann sagte der damalige Operndirektor Hans Matz, ja, wir wollen ja im nächsten Jahr die Semperoper eröffnen. Die war damals noch ein Jahr früher geplant. Da fahren Sie jetzt nach Karl-Marx-Stadt und sagen Ihrem Operndirektor, dass Sie kündigen und dass Sie zu uns kommen.
Sie sind dann gegangen an die Semperoper und hatten ab 81 hier schon zu tun. Und zwar haben Sie debütiert hier als Zar in Zar und Zimmermann.
Ja, das war 1981 im Oktober, Zar und Zimmermann. Das war noch im großen Haus drüben. Die Oper war ja noch nicht fertig. Das war meine erste Rolle hier. Ich hatte zwar vorher schon mal als Papageno gastiert oder war mit der Semperoper, wie gesagt, nee, Semperoper, Staatsoper hieß das ja damals.
Ja, genau.
War ich auch mit in Japan als Fürst Adhokar im Freischütz. So. Also ich kannte die Kollegen schon, sage ich mal so.
In Dresden stehen Sie ab 82 dann immer wieder regelmäßig auf der Bühne der Semperoper, der Staatsoper. Unter anderem in einer Produktion, die heute immer noch auf dem Spielplan ist, in La Bohème. Damals, vor 40 Jahren, hatte sie die Premiere und sie waren damals der Marcello, damals noch im Großen Haus. Christine Mielitz hat das inszeniert. Vielleicht können Sie so ein bisschen erzählen, wie das damals war, die Probenzeit.
Naja, das ist natürlich eine schöne Rolle, der Marcello. Dass diese Bohem Youngs, die da quasi wie heutzutage so eine Wohngemeinschaft da bilden, da gab es natürlich viel zu inszenieren für die Frau Mielitz. Und das war schon spannend. Da gab es eine Stelle, da musste ich als Maler, ich male so ein Bild und musste das, sage ich mal, mit einem Wassereimer vernichten. Das hatte aber dieser Wassereimer so viel Schwung, dass das Wasser ins Orchester ging. Ja, das war das Schlimmste, was passieren kann. Der ging genau auf die Pauke. Und er hatte also, sagen wir mal, mindestens eine Viertelstunde geputzt, bis das wieder trocken war. Ja, das sind so Sachen, ja.
Das haben Sie sich gemerkt, diesen kleinen Fauxpas. Sie stehen ja auch immer noch heute noch in dieser Produktion auf der Bühne. Nicht mehr als Marcello, aber als Benoit. Also Sie haben quasi einen Perspektivwechsel vollzogen, jetzt auch nicht mehr in deutscher Sprache, sondern in Originalsprache. Und der Marcello, der wollte damals die Miete prellen und der Benoit, der Vermieter, der will die jetzt eintreiben sozusagen. Ja, fällt Ihnen so ein Perspektivwechsel leicht oder singt man dann irgendwann automatisch vielleicht doch nochmal die Linie von Marcello mit?
Nee, das klappt nicht mehr, weil ich habe das ja damals, hatten wir das auf Deutsch gemacht und jetzt ist ja alles in einer Fremdsprache. Ich glaube, Italienisch oder so.
Ja.
Da fällt mir das natürlich überhaupt nicht schwer, also abzuschalten, diese Rolle. Nee, und ich habe mich halt weiterentwickelt von einem jungen Bohemian zu so einem alten Hausmeister. Ja, so ist das Leben. Ne?
Es folgten dann viele wichtige Partien und Sie haben es vorhin schon gesagt, ganz Dresden und auch die ganze DDR wartete natürlich, bis die Semperoper endlich wieder eröffnet werden konnte. Das hatte man ursprünglich schon etwas eher geplant. 84 nämlich, aber das Gewandhausorchester wurde vorgezogen, sodass dann endlich am 13. Februar 1985 die Semperoper wieder in strahlendem Glanz eröffnet werden konnte, und zwar mit dem Freischütz. Das ist hier am Haus auch eine sehr wichtige Produktion, ein bisschen auch ein Schicksalswerk. Sie haben es schon gesagt, 1944 war der Freischütz hier die letzte Oper, die aufgeführt wurde, bevor die Semperoper dann zerstört wurde. Und also musste es am 13.2. auf den Tag genau dann wieder der Freischütz sein, mit dem man die Semperoper wieder eröffnen wollte, damals mit Herrn Schellenberg als Ottokar, diesmal mit Ihnen als Fürst Ottokar. Und diese Ja, diese Aufführung war insofern sehr bedeutend. Nicht nur, dass die Semperoper endlich wieder in Glanz erstrahlte. Es war auch hochrangige Gäste geladen. Erich Honecker höchstpersönlich nahm in der Königsloge Platz. Und Sie hatten mir eingangs erzählt, dass sämtliche Gewehre auf der Bühne nochmal ein Sicherheitsupdate
erhalten mussten. Ja, das war ganz wichtig. Die Gewehre lagen ja auf einem Tisch. Und da standen zwei blonde Jungs, die da aufgepasst hatten, dass mit den Gewehren nichts passiert, weil der erste Probeschuss des Kilian, der ging irgendwo imaginär ins Publikum. Ja, man hätte ja auch zielen können. Ne? Es war sowieso eine ganz spannende Sache, diese Eröffnung. Da habe ich ein Gespräch gehört zwischen zwei Technikern. Sagt der eine zum anderen, sag mal, ob das heute Abend voll wird zur Eröffnung? Sagt der andere, mit Sicherheit.
Vielen Dank, Herr Ketelsen, für diesen wunderbaren Abend, für dieses sehr schöne Gespräch. Wir bedanken uns bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, bei Herrn Hans-Joachim Ketelsen für das schöne Gespräch. Einen sehr schönen Abend für Sie. Kommen Sie gut nach Hause.